RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Sie ist nach wie vor die Leitmesse der Reisebranche, die internationale Tourismusbörse Berlin, auch wenn sie nun als reine Fachmesse nicht mehr wie vor Corona Scharen von Endnutzern auf das Gelände am Berliner Funkturm zieht. Nächste Woche ist es wieder soweit und deshalb blickt das Forum im RBB 24 Inforadio heute auf das Gastland der Messe. Ein Reiseland, das für viele vielleicht noch ein unbeschriebenes Blatt ist, das aber boomt. Albanien, wohin geht die Reise? Mein Name ist Harald Asel. Herzlich willkommen, sage ich, aus dem Westin Grand Hotel in Berlins Mitte in Kooperation mit der Deutsch-Albanischen Wirtschaftsgesellschaft. Und Präsidiumsmitglied dieser Gesellschaft ist Annette Kasten. Ein bedeutender Teil der albanischen Wirtschaftsleistung fällt auf den Sektor Tourismus. Wie macht sich das eigentlich in der Arbeit Ihrer Gesellschaft bemerkbar?
Die Deutsch-Albanische Wirtschaftsgesellschaft in Berlin ist eigentlich eine Vereinigung, die für das Land Werbung macht seit Jahren. Die existiert seit fast 30 Jahren, wurde mal in Bonn gegründet und weiterentwickelt. Und die Nachfrage nach Tourismus zu Albanien war immer so in einzelnen Elementen da. Es gab einzelne Anfragen dazu, aber letztendlich kann man feststellen, dass in den letzten Jahren auch einfach auch Tourismusunternehmen auf die DAW zukommen und sagen, was kann man in Albanien machen? Gleichzeitig hat die DAW in Albanien selber aktiv an der Gründung einer deutschen Vertretung gearbeitet. Das ist die DIHA, die Deutsche Industrie- und Handelsvereinigung in Albanien, in Tirana. Und beide Vereinigungen arbeiten zusammen. Und die DIHA hat natürlich sehr viel mehr Anfragen noch zu Tourismus erhalten. Trotzdem ist unser Hauptaugenmerk im Prinzip das Interesse von Investoren, meistens aus der industriellen Fertigung, für das Land zu wecken. Also Tourismus ist noch nicht der Hauptfaktor.
Vielleicht ist ja Tourismus, das Interesse daran, auch ein Türöffner, dass sich die ein oder anderen Menschen für das Land und damit auch für die Möglichkeiten dort interessieren. Der Premierminister Albaniens, Edi Rama, kommt zur ITB-Eröffnung, die Ministerin für Tourismus und Umwelt sowieso. Frage ich die Übersetzerin und Journalistin Jolca Haidari, wie stark ist der Tourismus Teil eigentlich einer außenpolitischen Strategie Albaniens?
Also das ist schon ein wesentlicher Teil, würde ich sagen. Sie haben gerade vom Journalismus gesprochen. Das stimmt schon. Also schon seit ich nach Deutschland gekommen bin, war schon mein Interesse, dass ich über Albanien sehr viel spreche, dass ich mich um die Öffentlichkeitsarbeit kümmere, weil Albanien früher nicht so bekannt gewesen ist. Es war ein kleines Land, ein Land, das sehr lange isoliert gewesen ist, ein Land, das mit politischer Situation zu kämpfen hatte. Und noch dazu, gerade weil es so unbekannt war, hat es mit sehr vielen Vorurteilen zu kämpfen. Also war meine Aufgabe darin, sehr viel zu veröffentlichen, sehr viel zu schreiben über die Kultur, über die Tradition, über die Politik, über die Geschichte des Landes zu erzählen. Und genau das sehe ich auch als einen wichtigen Bestandteil, was die Außenpolitik geht. Also ich habe immer dafür plädiert, auch immer in dieser Richtung gearbeitet, dass sehr viele Politiker aus Albanien im internationalen Bereich viel über Albanien erzählen und die andere Seite der Medaille zeigen, gerade weil sie mit vielen Vorurteilen zu kämpfen hatten. Und das war für mich wichtig und ich sehe, dass sich das Land in dieser Richtung richtig entwickelt hat und dass auch die Politiker, aber auch der Diplomatiebereich sehr aktiv in dieser Hinsicht ist. Und ich hoffe, dass das natürlich auch weitergeht. Ich meine, man sieht ja, dass der Tourismus momentan richtig boomt. Und gerade jetzt sind die Politiker und die Öffentlichkeitsarbeit bzw. Diplomatie im Allgemeinen sehr gefragt.
Wir werden das noch genauer vertiefen. Volker Adams ist Leiter Politik und Auslandstourismus beim Deutschen Reiseverband, also dem Spitzenverband der Branche. Jetzt gehe ich mal einen Schritt zurück und frage, welche Rolle spielen eigentlich solche Gastlandauftritte bei der ITB für die deutsche Reisewirtschaft? Ist das so ein bisschen Pflege der Nischen oder ist das Signal, Achtung, ein Trend sollte nicht verpasst werden?
Naja, primär stellt die Messe was Schönes ins Schaufenster. Ein Scheinwerferlicht auf eine besondere Destination zu lenken. Ich glaube, dass es natürlich die Abwechslung macht. Wir hatten in den vergangenen Jahren große Nationen, große Tourismusdestinationen, kleine Exoten dabei. Und ich glaube, dass das eine gute Wahl war, jetzt in diesem Jahr Albanien zu showcasen, das wahrscheinlich so langsam dabei ist, nicht mehr ganz so exotisch zu sein, da recht viele Deutsche dieses schöne Land für sich entdecken.
Die Tourismusbranche steht ja auch immer unter dem Verdacht, Destinationen zu verbrauchen und dann schnell weiterzureisen. Und Ferienorte machen oft Fehler, die andere auch schon gemacht haben und die dauerhafte Entwicklung stören. Um das zu vermeiden, hilft die Expertise der Berliner Agentur für Nachhaltigkeit im Tourismus, MasContour, deren Gründer und Geschäftsführer bei uns ist Matthias Bayer. Diese Agentur gibt es seit 2 Jahrzehnten. Haben Sie den Eindruck, Tourismus ist in dieser Zeit nachhaltiger geworden oder werden die Fehler immer noch gemacht und Sie müssen jetzt aufpassen, dass die Albaner den nicht auch machen?
Also ich denke schon, dass man in den letzten 20 Jahren sagen kann, es hat sich was bewegt, schrittweise. Als ich damals die Agentur gegründet habe, gesagt, ich liebe Tourismus, ich reise gerne, glaube aber, dass wir anders reisen müssen. Das war so ein bisschen die Triebkraft, warum ich das Ganze angefangen habe, in dem festen Glauben, dass sich der Tourismus über kurz oder lang jeden Fall in Richtung Nachhaltigkeit bewegt. Ich denke, da kann ich sagen, habe ich recht behalten, allerdings nicht in dem Tempo, wie ich es mir gewünscht hätte. Also wir sind da noch sehr langsam unterwegs und ich denke auch nicht, dass man jetzt sagen kann, dass der Tourismus an sich wirklich nachhaltig ist. Es gibt Destinationen, es gibt auch viele Unternehmen, die sich in dem Bereich hervortun und auch ganz klar hat sich was bewegt, aber insgesamt glaube ich, gibt es noch einiges zu tun, insbesondere was natürlich das Thema Mobilität und Reiseverkehr angeht. Also Stichwort Flugindustrie, haben wir keine Lösung. Wir wissen alle, Kerosin ist nicht das, was uns sozusagen dem Klimawandel irgendwo entgegentreten lässt. Insofern ist das sicherlich die Achillesferse im Tourismus. Aber wenn man jetzt auf die Destination selber schaut, merkt man, dass das Bewusstsein gestiegen ist und dass auch die Bereitschaft da ist, auch die Einsicht da ist, dass man sich in Richtung Nachhaltigkeit bewegen muss, weil man natürlich auch inzwischen merkt, die Einschläge, was Klimawandel beispielsweise angeht, kommen näher. Ja, wenn wir sozusagen den Ast absehen, auf dem wir sitzen, dann können wir langfristig Tourismus nicht mehr machen. Insofern muss auch der Tourismussektor sehen, wie er seinen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung leisten kann.
Und was Nachhaltigkeit bei dieser Entwicklung in Albanien bedeuten kann, ein Begriff, der ja seit Herr von Karlowitz ihn für die Forstwirtschaft erfunden hat, inzwischen so populär geworden ist, dass jeder auch was anderes darunter versteht. Auch darüber werden wir noch sprechen. Schauen wir uns das an. Albanien, 2,4 Millionen Einwohner, 11,7 Millionen touristische Besucher 2024. Also kein Geheimtipp mehr, aber auch noch nicht etwas, wo die Menschen sagen, da ist Overtourism. Deshalb würde mich ja erstmal interessieren, wer reist zum Beispiel aus Deutschland dahin und warum? Was wissen wir darüber?
Also ich habe meinen Einsatz in Albanien 2009 begonnen. Ich war von 2009 bis 2016 da. Da war es noch so, dass wenn ich hier nach Deutschland kam, mit Albanern gesprochen habe, gab es erstmal relativ wenige Albaner aus Albanien. Es gab sehr viele, gab und gibt, weil sehr viele Albaner aus dem Kosovo. Wenn ich gesagt habe, ich arbeite in Albanien, gab es das große Erstaunen, was macht man da, was machen Sie da? Wenn es um Urlaub ging, das war einfach irgendwie so gar kein Thema. In Albanien war es so, dass die Ankommenden vor allen Dingen die Familienangehörigen waren, die weniger aus Deutschland kamen, sondern hauptsächlich die Albaner, die klassischen Ausländerländer waren für Albanien immer Italien und Griechenland. Zum Sommer kamen die alle nach Hause, dann wurde geheiratet, dann wurden große Familienfeste gefeiert und so weiter. Dann ging man an den Strand, man hat 8 Stunden gegessen und dann vielleicht auch noch mal einen Fuß ins Wasser gehalten und dann ging das weiter. Das war also, die Albaner können erstmal super gut feiern, das ist eine tolle Sache, deswegen kann ich das auch nur empfehlen. Aber es war das was man zum Teil in Albanien als patriotischen Tourismus bezeichnete. Und dieses neue Interesse an Albanien habe ich gemerkt, als ich 2017 nach Berlin kam und mich dann mein Orthopäde gefragt hat, er wollte gerne mal nach Albanien fahren, ob ich davon was wüsste, er hätte das irgendwie gesehen. Und da habe ich gedacht, das ist ja interessant, es interessieren sich auf einmal Menschen für Albanien, die früher niemals daran gedacht hätten oder davon gesprochen haben.
Frau Haidari?
Gerade die Berichte, Reportagen sind sehr, sehr wichtig, wenn man über ein Land erzählen möchte. Und ich habe genau diese Erfahrung gehabt, dass wenn ich zum Beispiel über Albanien geschrieben habe oder früher zum Beispiel kannte man Mutter Teresa nicht. Und wenn ich kann mich erinnern, ich habe einen Dokumentarfilm über Mutter Teresa produziert und dann habe ich diesen Film deutschlandweit gezeigt und dann war ich erstaunt darüber, wie viele Menschen überrascht gewesen sind, beziehungsweise positiv überrascht gewesen sind, als sie erfahren haben, dass Albanien das Land von Mutter Teresa ist. Oder ich habe zum Beispiel über Kadare geschrieben, also den bekannten, inzwischen verstorbenen Schriftsteller geschrieben. Und das waren so Punkte, die die Menschen ja sehr interessiert haben. Und so kam dann auch das Interesse, dass sie auch Albanien besuchen wollten. Und langsam fingen sie an, auch über die Geschichte, über die Landschaft, über die Schönheit dieses Landes zu lernen und auch zu fragen. Und ich erlebe das tagtäglich. Was ich allerdings gemerkt habe, ist auch die Tatsache, dass sehr viele junge Leute sich jetzt für Albanien interessieren.
Aber das sind ja jetzt doch sehr punktuelle Anfänge. Also da muss dann ich als Reisender schon sehr viel Interesse mitbringen und sehr begeistert sein, mich auf ganz neue Sachen einzulassen. Das ist ja nicht der Durchschnittstourist, die Durchschnittstouristin, die sich dann auch, wenn man so will, auch in Zahlen niederschlägt, die auch Reiseveranstalter dann irgendwann auch sagen lassen, das rechnet sich jetzt für mich. Wo stehen wir da im Moment gerade, wenn wir jetzt nochmal die Frage der deutschen Touristen uns anschauen? Ist das so ein Kipppunkt, wo jetzt plötzlich alle sagen, ich kenne die anderen Destinationen rund um das Mittelländische Meer schon, ich kenne das noch nicht oder ich habe diese Horrorvision, dass in Spanien die Bevölkerung mich nicht mag, also gehe ich nach Albanien. Was wissen wir über solche Beweggründe?
Naja, also wir haben schon festgestellt, schon im vergangenen Jahr haben die großen Reiseveranstalter Badeurlaub in Albanien beworben. Das heißt, man hat darauf hingewiesen, dass der Urlaub in Albanien einigermaßen kostengünstig zu haben ist, auch gerade im Vergleich zu Griechenland, teilweise auch der Türkei, dass man schöne Strandabschnitte hat. Die klassischen Hotelstrukturen hat man dort auch. Also ist keine große Überraschung für diejenigen, die dann an die typischen Badeorte gehen. Das ist natürlich, was die Zahl der Zimmer betrifft, kann die Infrastruktur jetzt nicht mit Griechenland mithalten. Aber es ist auf jeden Fall eine Alternative gewesen für viele. Und ich glaube, da haben sich zu diesem Zeitpunkt auch etliche ausprobiert. Typischerweise ist es ja so, klang vorhin ja schon an, die ersten, die kommen, sind die Backpacker, junge Leute, die Mut haben ein bisschen und sich nicht abschrecken lassen von den Geschichten, die erzählt werden, die das Land erfahren. Die kommen dann nach Hause und erzählen, ach, das war ganz toll, wir haben hier schöne Fotos gemacht und ach, im Übrigen kann man auch auf die klassische Art und Weise übernachten. Es gibt Hotelinfrastruktur und so weiter. Dann kommen diejenigen, die sich die klassischen Angebote erschließen und gleichzeitig entstehen, und davon haben wir uns auch nochmal versichern können, wirklich ganz exklusive, schöne, authentische Übernachtungsstrukturen im Hinterland. Das gab es vorher nicht, aber das wurde entwickelt. Mit Unterstützung von externen Beratern hat man dann die bestehende historische, die Bauwerke teilweise in kleinen Dörfern, teilweise auch in den Städten in Richtung Resorts, die eingebettet sind, unter Wahrung der historischen Substanz weiterentwickelt, hat Boutique-Hotels entwickelt, die aber dann wiederum nicht auf dem Kostenniveau der Baderesorts an der Küste sind oder an den Strandabschnitten, sondern die durchaus Preise erzielen, die im Bereich von 200 bis 300 Euro die Nacht dann liegen. Also schon sehr interessantes, breit gefächertes Angebot, aber das ist tatsächlich eine Entwicklung, die wir auch begrüßen, weil dadurch natürlich auch die Breite der Nachfrage dann auch abgedeckt werden kann.
Das klingt jetzt danach, als wäre diese, ich sag mal, verspätete Ankunft im Tourismus des Landes nach 50 Jahren Hodja-Abschottung, für die, die es jetzt nicht auf dem Schirm haben und gleich googeln wollen, also mit Moskau gebrochen, dann auch mit Peking gebrochen und relativ isoliert. Das klingt jetzt so, Matthias Beyer, als wäre das eine Idealsituation, um nachhaltig die nachhaltigen Themen anzugehen, also vorsichtig zu sein, wobei man ja denkt, auch die Backpacker sind ja nicht immer die nachhaltigsten im Umgang mit Natur und Umwelt und manchmal ist möglicherweise sogar eine Hoteleinrichtung am Meer, was die Ökobilanz angeht, durchaus besser als der Individualtourist. Wie schauen Sie auf diese Entwicklung der letzten Jahre in Albanien?
Ja, also ich habe die Entwicklung des Tourismus in Albanien eigentlich jetzt schon seit 7, 8 Jahren begleitet und man sieht natürlich, dass sich da einiges getan hat. Die sind wahrlich nicht mehr am Anfang mit der Entwicklung, sondern sind schon weit vorangeschritten und das mit einem doch relativ atemberaubendem Tempo. Und genau da ist halt ein bisschen die Gefahr. Ne? Es boomt momentan, was toll ist, was mich freut für das Land, was auch sicherlich gut ist in jeder Hinsicht, dass der Wirtschaftsfaktor Tourismus natürlich dadurch auch immer wichtiger wird, dass es vor allem im ländlichen Raum auch Möglichkeiten gibt, neue oder auch zusätzliche Einkommensquellen zu erschließen für die lokale Bevölkerung. Allerdings muss man eben dazu sagen, dass man eben aufpassen muss, dass aus einem Boom nicht ein Boomerang wird. Das heißt, man darf Tourismus nicht einfach laufen lassen, weil man glaubt, Mensch, das läuft alles prima und wir kriegen immer mehr Einnahmen und kriegen immer mehr Arbeitsplätze, es kommen immer mehr Touristen zu uns, wir werden immer bekannter. Irgendwann ist halt ein Punkt erreicht, wo es irgendwo kippen könnte. Und diese Erfahrung haben wir ja leidlich gemacht im Mittelmeerraum, ne, in vielen Ländern. Wo nicht überall, aber wo es einfach dieses Phänomen des Overtourism gibt. Nehmen wir nur Spanien, wenn Sie sich da die Bettenstruktur angucken auf dem Festland, aber auch auf den Kanaren, Balearen, 2/3 sind inzwischen Parahotellerie, also sprich nicht klassische Hotels, sondern das sind eben Apartmenthäuser, Ferienhäuser, wo alles zugebaut wird und man spricht von sogenannten kalten Betten. Die stehen einfach leer. Und da sind halt massive, aus meiner Sicht, strategische, konzeptionelle Fehler gemacht worden, die man jetzt nicht einfach mehr zurückdrehen kann. Und da muss halt, denke ich, ja, von vornherein darauf geachtet werden, in Albanien, dass man da in diese Falle nicht reintappt. Und wir haben jetzt gerade vom Urlaub am Strand gesprochen. Und ich meine, wenn man sich die Situation dort anguckt, ich meine, das ist schon stark entwickelt. Und ich würde sogar sagen, dass es da tendenziell auch schon Tendenzen zum Overtourism gibt, insbesondere im Sommer. Also wenn man dort ist, ist es voll. Es ist wirklich sehr voll. Ich sehe gar nicht, dass man da jetzt noch viel weiter ausbauen kann. Es gibt sicherlich noch Strandabschnitte, wo man noch weiterentwickeln kann. Aber man muss sich halt da überlegen, was will man? Oder ist es vielleicht gar nicht, sagen wir mal, der Sonne- und Strandtourismus, der Albanien ausmacht, sondern eher anderer Tourismus? Naturtourismus, Aktivtourismus, Kulturtourismus. Also ich sehe da eher das Potenzial für das Land. Allerdings dann eben nicht in der Masse, wie man es vielleicht in anderen Ländern kennt, wo es vor allem um Strand und Sonne geht.
Manche Leute fahren ja gerne hin, wo es voll ist. So ist es ja nicht. Also das ist ja manchmal auch ein Beweggrund. Aber da würde ich gerne von Frau Kasten und Frau Haidari jetzt erfahren, wie das in Albanien selber diskutiert wird. Also sozusagen bestimmte Fehler nicht zu machen, gleichzeitig das Problem unterschiedliche Wünsche unter einen Hut zu bekommen und zu schauen, aha, da ist für uns, für ein bislang weniger entwickeltes Land, auch eine Chance, die wollen wir auch nutzen und nicht uns jetzt kaputt machen lassen, dadurch, dass die saturierten Deutschen kommen und sagen, ihr müsst aber alle so bleiben, damit ihr ökologisch verträglich seid. Wie wird das diskutiert?
Tatsächlich ist es so, dass da auch die Gefahr besteht, also weil Albanien ja so eine Vielfalt anbietet. Da haben wir zum Beispiel den Strand, die wunderschöne albanische Riviera, wir haben das Klima zum Beispiel, wir haben ein Wetter dort, das ja fast 340 Tage nur Sonne bietet. Also es ist ideal für Touristen, die sogar im März dorthin reisen, bis November, fast Dezember eigentlich dort einen wunderschönen Urlaub verbringen können. Und dann haben wir noch die wunderschöne Landschaft, die Berglandschaft, wenn wir zum Beispiel von Shkodra, also Nordalbanien sprechen und Thet, das ist ein Gebiet, das von Touristen sehr, sehr stark besucht wird. Aber wir haben auch andere Probleme, zum Beispiel, wenn wir von einem wunderschönen Fluss Vjosa sprechen. Da wurde sehr lange geplant, dass da Hotels gebaut werden und weitere Immobilien auch gebaut werden. Aber nach langen Protesten, diese ganzen Bauprojekte sind erstmal stillgelegt worden. Wir haben jetzt auch noch das Problem eines neuen Flughafens, wo zum Beispiel sehr viele Naturschutzgebiete zerstört werden. Und da ist nämlich auch die Diskussion, was jetzt weiter, wie sich das Ganze dort entwickeln wird. Und wir haben noch eine wunderschöne Insel, Sazan nennt sich das, wo zum Beispiel die Investition des Schwiegersohnes von Donald Trump, Kushner, richtig ein großes Thema gewesen ist. Also was passiert jetzt dort, wenn sehr teure Hotels gebaut werden, beziehungsweise Luxusressorts dort jetzt entstehen? Inwiefern wird die Bevölkerung, die dort lebende Bevölkerung, gefragt, was da alles gebaut wird, und inwiefern wird sie da hinein integriert in diesen ganzen Entwicklungen? Was passiert jetzt mit den ganzen Naturschutzgebieten? Also das sind Themen, die für Unmut gesorgt haben und selbstverständlich auch für große Sorgen jetzt gesorgt haben, weil die Naturschützer jetzt nicht mehr wissen, wie das mit dem Naturschutz weitergehen wird, wie das mit Vjosa weitergehen wird und mit dieser Insel.
Frau Kasten?
Ich sehe das ziemlich ähnlich. Ich habe auch im Vorfeld dieses Gesprächs mit meinen Freunden aus Albanien gesprochen, die mir unisono sagen, wir lieben die Riviera. Man muss sich vorstellen, da fallen 1000 Meter hohe Berge so ganz langsam in die Adria hinein, und das Ionische Meer, es ist zum Teil also ein tolles Meer, türkisfarbenes Wasser und so weiter. Aber wir fahren im Sommer da nicht mehr hin, weil wir stehen nur im Stau. Nicht nur das, wenn wir hinkommen, wir können ja auch Hotels vorweg mieten und so. Aber dann haben wir das Problem, dass die Liegen auf den Stränden so teuer sind. Also billig ist Albanien an den Stellen, wo es richtig schön ist, nicht mehr.
Für die Albanerinnen und Albaner oder auch schon für die Touristen?
Ich würde sagen, da müsste man den Einzelfall prüfen, aber die sicherlich ist es, ich sage mal, wenn Sie in den Süden fahren, ist es dort im Vergleich zu einer ähnlichen Destination in einem anderen Weltgebiet günstiger, für uns günstiger, aber für die Albaner sicherlich nicht. Wenn Sie für eine Liege irgendwie 20 bis in den Hochzeiten 50 Euro pro Tag zahlen müssen, dann kann das eine albanische Familie nicht stemmen. Gleichzeitig ist es aber so, dass auch die Albaner Ressorts brauchen, die auch einen gewissen Luxus haben. Denn die Albaner, es gibt auch in Albanien viele Leute, die durchaus wohlhabend sind, die sind dann speziell so zu den Feiertagen, Weihnachten und so weiter, nach Montenegro gefahren, weil es dort diese Ressorts gab, die es in Albanien noch nicht gab. So, das ist eine sehr vielschichtige Geschichte. Dann haben wir Destinationen, die wirklich günstig sind. Aber da ist dann zum Teil die Wasserqualität nicht so gut. Also in der Nähe von einem Hafen ist das auch in Nordeuropa der Fall. Da haben die Albaner vorher nicht so sehr großen Wert drauf gelegt, beziehungsweise haben sie schon, aber haben gesagt, okay, das ist eben so, aber dafür, wir haben da eine Eigentumswohnung, das hatten wir schon 40 Jahre lang, dann fährt man dahin und dann sitzt man am Strand und isst und guckt sich halt das Wasser an und fährt vielleicht zum tollen Schwimmen nochmal woanders hin. Dann gibt es aber noch etwas, was mich beunruhigt. Es gibt einige, auch Zaranda zum Beispiel oder Vlora, was wirklich wichtige Destinationen sind, die sehe ich als quasi Nordeuropäerin als schon verbaut an. Es ist kein Overtourism, aber es gibt so viele Eigentumswohnungen, die gebaut werden und nochmal Hotels, und es wird immer mehr gebaut, sodass das, was wir in Albanien suchen an Natur, dann dort nicht finden. Allerdings, und jetzt kommt wieder eine Einschränkung, das widerspricht sich alles so ein bisschen, in Albanien ist es so, weil es eben so klein ist, wenn Sie ein Auto haben, dann können Sie abends mal zum Strand fahren und ins Wasser springen und die meisten Strände, da ist eben das Wasser gut und Sie können das Auto nehmen und tagsüber in die Berge fahren. Das ist ja nicht weit weg. Das ganze Land ist von oben nach unten gesehen 350 Kilometer und von Ost nach West 150. Also das ist nicht so dramatisch.
Das ist offensichtlich auch der ganz spezielle Charakter, die Kleinteiligkeit des Landes, richtig, die dann eben auch den Touristinnen und Touristen sagt, du musst nicht nur wegen einer Sache kommen.
Richtig.
Du hast meinetwegen historische Bauten, du hast das Wasser, du hast noch relativ unverbaute Naturlandschaften. Albanien ist ja immer mal sporadisch in den Nachrichten, gerade etwa wenn der Europäische Gerichtshof die Asylzentren Italiens auf albanischem Gebiet prüft. Ansonsten ist das Land mit seiner reichhaltigen Geschichte, seinen Menschen, seiner Natur für viele immer noch terra incognita. Das ändert sich rasant und es ändert sich vielleicht auch bei der internationalen Tourismusbörse in der nächsten Woche, denn Albanien ist das Gastland. Und deshalb fragen wir im Forum, im RBB24 Inforadio aus dem Westin Grand an der Berliner Friedrichstraße doppeldeutig: Albanien, wohin geht die Reise? Bei mir sitzen weiterhin Annette Kasten von der Deutsch-Albanischen Wirtschaftsgesellschaft, mit der wir diese Veranstaltung hier durchführen. Die Übersetzerin und Journalistin bei Euraktiv, Jolza Haidari, Matthias Bayer von Maskontur, der Agentur für Nachhaltigkeit im Tourismus, und Volker Adams, Leiter Politik und Auslandstourismus beim Deutschen Reiseverband. Ja, wir haben eben gehört, da ist sehr viel auch in der gesellschaftlichen Debatte in Albanien, zum Beispiel über die Frage, wie viel wollen wir bauen, wie viel müssen wir erhalten, was kann da der deutsche Tourist, was kann der deutsche Reiseveranstalter beitragen bei diesen Debatten, ohne den Leuten zu sagen, wir wissen genau, wie es geht, macht es doch bitte so.
Naja, das ist natürlich eine gute Frage, die wir meistens auch von den Zielgebieten gestellt bekommen. Und unter anderem hatten wir diese Frage auch von Albanien, von der Tourismusbehörde gestellt bekommen. Und als Folge haben wir eine kleine Gruppe Reiseveranstalter zusammengestellt, um uns das touristische Produkt mal anzugucken und mit den Entscheidungsträgern zu sprechen über das, was Albanien so plant und auch über die Nachfrageentwicklung in Deutschland, weil wir sehen natürlich, dass die Art und Weise, wie Deutsche Urlaub machen, sich verändert hat zu dem, wie es vor 30, 40 Jahren gelaufen ist. Und während vor 30, 40 Jahren die Menschen gerne am Strand lagen, sich körperlich entspannen mussten, weil sie in der Fabrik gearbeitet haben, harte körperliche Arbeit verrichtet haben, ist es ja heute eher so, dass man sich von der Büroarbeit erholen muss, dass man eher nach sportlicher Aktivität sucht, Bewegung möchte.
Und freut sich, wenn es keinen Handyempfang gibt.
So ist es. Ja, genau. Und man ist aber auch nicht mehr so ängstlich. Man traut sich schon zu, man hat ein bisschen Sprachkompetenzen erworben und man traut sich zu, auf die einheimische Bevölkerung zuzugehen, mal das Essen zu probieren und dergleichen. Also da hat sich eine Bewegung vollzogen und man ist eigentlich auch gewillt, die großen Hotelkomplexe hinter sich zu lassen und vielleicht kleinere Einheiten zu suchen, sich einen Mietwagen zu nehmen und durch das Land zu fahren. Solche Geschichten kann man dann denjenigen mit auf den Weg geben, die nachfragen. Und ich glaube, daraus ergibt sich natürlich auch die Frage, was können wir denn tun, um das touristische Produkt so zu entwickeln, dass wir das Zielgebiet nicht beschädigen, dass es auch in 20 oder in 30 Jahren noch steht und eine gewisse Attraktivität mitbringt und gleichzeitig, dass die Touristen tief in die Tasche zu greifen bereit sind und dass ein bisschen Geld hängen bleibt. Wir wollen ja auch gucken, dass dieses Verhältnis zwischen Touristen und der Destination austariert ist. Alle sollen davon profitieren. Das ist nicht so ganz einfach. Es gibt auch keine einzige Lösung. für diese Herausforderung, sondern da muss man sich das jeweilige Zielgebiet angucken und dann kann man den Unique Selling Point rausarbeiten und dann gemeinsam mit den Entscheidungsträgern darüber nachdenken, in welche Richtung das gehen kann. Und da haben wir das große Glück, auch als Deutscher Reiseverband, dass wir mit unseren 2500 Mitgliedsunternehmen sehr breit und divers aufgestellt sind, von den ganz, ganz Großen bis hin zu den Spezialisten. Albanien bringt natürlich den schönen Vorteil mit sich, dass man auf sehr kleiner Fläche ein unwahrscheinlich vielfältiges Angebot hat.
Matthias Beyer, werden Sie mit Ihrer Agentur inzwischen überbucht, weil die das alles wissen wollen, wie das, was Volker Alams jetzt gerade erzählt hat?
Also ich würde mich über die Auftragslage nicht beschweren, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir überbucht sind, was einfach daran liegt, dass man uns zunächst mal beauftragt oder sieht als Tourismusberater und nicht so sehr als nachhaltiger Tourismusberater. Das heißt, die Anforderungen, die an uns gestellt werden, sind jetzt gar nicht mal in erster Linie die, dass man sagt, hilf uns doch mal nachhaltiger zu werden, sondern es ist immer noch schon so, dass wir das Thema selber reinbringen müssen, Überzeugungsarbeit leisten müssen. Und es ist ein weltweites Phänomen. Da kann ich in Deutschland anfangen. Auch hier erkläre ich teilweise noch, was bedeutet Nachhaltigkeit. Das hat gar nichts mit der Frage zu tun, wo sich das Thema tummelt, sondern das ist ein generelles Phänomen, dass das immer noch nicht, sagen wir mal, so durchgedrungen ist, wie man sich es wünschen würde. Insbesondere muss man sagen, beim Privatsektor. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass viele einfach andere Probleme sehen, wie Fachkräftemangel, wie Anbindung an den Markt, wie komme ich aus der Corona-Krise raus? Auch da kämpfen immer noch viele mit. Das heißt, die Problemlage ist eine andere. Und da ist Nachhaltigkeit, wird schon als wichtig empfunden. Man sieht natürlich, dass das ein wichtiges Thema ist. Aber es ist jetzt nicht vordergründig das, wo man sich denkt, da muss ich jetzt anfangen und da brauche ich unbedingt Hilfe oder Beratung.
Aber jetzt haben wir ja eben gerade gehört, also am Beispiel dieses Flughafens in einem Naturschutzgebiet oder das Naturschutzgebiet ist so gelegt, dass es um den Flughafen herum ist, Vogelzug und alles an dieser Stelle. Und wir wissen alle, ja, möglicherweise braucht Albanien auch einen weiteren großen Flughafen, damit die nicht alle in Korfu nebenan in Griechenland landen und dann mit der Fähre rüberkommen. Wie erleben Sie solche Gemengelagen von Debatten? Und wie stark ist da das Argument, denk mal 20 Jahre, 30 Jahre weiter, dann wollt ihr diese Destination ja immer noch haben.
Schwierig. Also wenn man mit Politikern redet, die denken nicht in 10, 20, 30 Jahren Schritten, sondern die denken an die nächste Wahl. Und es geht darum, auch kurzfristig Erfolge zu zeigen. Und es ist ein Erfolg zu sagen, wir bauen jetzt einen neuen Flughafen oder wir haben mehr Hotels oder wir haben mehr Gäste. Natürlich kann man mit Szenarien arbeiten. Natürlich gibt es inzwischen auch genug Beispiele, wo man zeigen kann, guck mal, wie es in der Destination X oder Y vor 20 Jahren aussah und wie es jetzt aussieht. Aber das verfängt nicht wirklich. Also der Reiz des schnellen Erfolgs überwiegt dann doch immer noch. Und da muss man halt vorwarnen und einfach nochmal sehr deutlich sagen, es gibt wahrscheinlich keinen anderen Sektor als den Tourismus, der so sehr ja, von intakten Ressourcen lebt. Also was wollen wir denn den Leuten anbieten, wenn nicht intakte Natur, intakte Kultur und auch sozusagen dieses menschliche Miteinander, ja, auch das wollen die Leute ja sehen, irgendwie ein authentisches und ein herzliches Willkommen, wenn man irgendwo zu Gast ist. Wir sind ja nicht jetzt als Touristiker oder als Tourismusleute die Naturzerstörer. Das kommt meistens von ganz anderer Seite. Insofern müssten wir eigentlich vorne weglaufen und sagen, Leute, helft uns, die Natur zu erschützen, weil sonst werden wir da die Substanz verlieren. Und wenn man jetzt mal das nochmal im größeren Kontext sieht, den gesamten Mittelmeerraum sieht, ja, das ist nicht nur ein Tourismus-Hotspot, ein globaler, sondern es ist auch ein Artenvielfalts-Hotspot. Es gibt kaum so viel Biodiversität in dieser Region wie anderswo auf der Welt. Und es ist aber auch ein Klimawandel-Hotspot. Das heißt, wir haben hier ein Riesenproblem mit Klimawandel langfristig. Wir haben ein Problem, die Artenvielfalt zu erhalten. Und wir haben den Tourismus. Und das muss man irgendwie versuchen, zusammenzudenken. Ich denke, das leuchtet ein. Aber das sozusagen in aktive Politik kurzfristig umzusetzen, ist sehr, sehr schwierig.
Dann würde ich gerne von Frau Haidari wissen, wie stark ist das Problembewusstsein in Albanien ausgeprägt?
Es ist tatsächlich ein Problem. Also wenn man von dieser Problematik erzählt, dann bekommt man von Politikern einfach die Argumente, dass sie versuchen, Arbeitsplätze zu schaffen. Aber wenn man sich dann fragt, um welche Arbeitsplätze geht es, wenn wir zum Beispiel von Flughafen sprechen, also von dem Bau des Flughafens erzählen, dann Man müsste damit rechnen, vielleicht dauert der Bau des Flughafens 1 bis 2 Jahre, aber dann nach 2 Jahren, was passiert dann mit den ganzen Menschen, die dort als Arbeiter engagiert worden sind? Oder genauso geht es auch um die Hotels, was diesen ganzen Bauprozess angeht. Wenn dort auch Arbeiter engagiert werden, auch da gibt es eine begrenzte Zeit und dann sind diese Menschen, die für 2 Jahre oder sagen wir mal höchstens 3 Jahre engagiert worden sind, wieder arbeitslos. Wir erleben ja zurzeit eine massive Auswanderung, dass sehr viele, auch junge Menschen, Fachkräfte, Intellektuelle das Land verlassen, weil sie keine Perspektive sehen. Und genau darum geht es, dass die Politiker sich so schnell wie möglich darum kümmern, eine langfristige Perspektive zu erschaffen, damit sie gerade diese Fachkräfte im Land behalten und sie nicht einfach auswandern sehen.
Da will ich gleich nochmal nachfragen, aber vorher, ich habe gelesen irgendwo, der Flughafen soll 2025 eröffnet werden. Nun haben wir hier in Berlin Erfahrungen mit Eröffnungstermin. Wissen Sie mehr?
Nein, gut. Also da wird von bestimmten Zeiten gesprochen oder Daten wurden schon mal erwähnt, aber es ist noch nichts sicher und manche Politiker erzählen, dass es nicht so lange dauern wird, bis der Flughafen gebaut wird, aber dann gibt es wieder solche Zwischenfälle und dann auch noch Diskussionen und Unzufriedenheiten und dann gibt es auch Protestaktionen und dann auch noch Umweltschutzorganisationen, die dieses Vorhaben sehr stark kritisieren und dann gerät das Ganze so ein bisschen im Verzug.
Weil das gerade eben angesprochen worden ist und das ist ja auch ein nicht unwesentlicher Faktor, Tourismus hat eine wichtige soziale Komponente, auch wir haben gerade schon das Thema Landflucht angesprochen. Also Landflucht zum einen sozusagen aus dem gebirgigen Land an die Küste oder in die Hauptstadt Tirana, aber vor allen Dingen auch ins Ausland. Und die Frage ist, wie stabilisierend kann eigentlich die Tourismusbranche sein, um Möglichkeiten anzubieten, dass Menschen im Land bleiben oder wieder zurückkehren? Was wissen wir darüber? Annette Kasten.
Ja, wenn die albanischen Arbeitgeber des Tourismus den Leuten einigermaßen vernünftige Löhne zahlen würden, würden sie dann auch nicht in Scharen das Land verlassen. Aber man muss sagen, dass es natürlich Bereiche gibt, die sehr schlecht bezahlt werden. Durch die Auswanderung der letzten, ich sag mal, 10 Jahre, auch von vielen jungen Leuten aus allen möglichen Bereichen, die wirklich arbeitslos waren, sind ja aber auch die Löhne gestiegen, gerade in der Corona-Zeit. Und da gibt es auch ein unterschiedliches Bild, aber nach wie vor sind die Löhne im Tourismus, gerade ich sage mal im Bereich Kellner, Köche und so weiter, sehr niedrig. Und genau diese Leute sagen, ja, dann fahre ich mal rüber nach Italien und bekomme viel mehr. Oder auch nach Deutschland und sie finden auch Arbeit. Also die Albaner, die dann ins Ausland gehen, sind in der Regel ziemlich arbeitsam und wirklich, die schaffen was. So, und für das Land ist das überhaupt nicht gut. Und zwar nicht nur, was den Tourismus angeht, sondern auch, was andere Industrieinvestitionen angeht. Wir haben zum Beispiel 2 deutsche Firmen, die in Albanien Kabelkonfektionen machen. Das sind diese Kabelbäume, die vorgefertigt werden, um sie in Maschinen, Autos, Flugzeuge oder so hineinzusetzen. Die sind zufrieden mit ihren Arbeitnehmerinnen hauptsächlich, die meistens aus dem Textilbereich kommen. Aber die sagen, wir können nicht expandieren, weil wir nicht genug Leute bekommen in Albanien. Und der Tourismus hat genau dasselbe Problem. Die unglaublich schöne Inselgruppe Xamil, die unten, ganz unten im Süden liegt, da werden jetzt Leute aus Pakistan, Bangladesch angeworben, damit die Restaurants weitergehen im Hintergrund. Also das, was die Albaner vorher in Italien oder Deutschland gemacht haben, dafür müssen sie jetzt Leute aus dem Ausland anwerben. Und dann kommen wir vielleicht nochmal wieder auf diese Nachhaltigkeitsgeschichte zurück. Also meines Erachtens musste Albanien, wenn wir den Albanern irgendwas raten können, wenn sie denn darauf hören, dann sagen wir, baut Kläranlagen. Also was ich eben erwähnt habe an der Küste von Durres, wenn da vernünftige Kläranlagen stehen. Ich selber erinnere mich noch an die 80er Jahre in Frankreich, also in der Côte d'Azur an einigen Ecken. Da war es auch etwas dramatisch. Heute können Sie am Stadtstrand von Nizza baden und der ist sauber. Und wenn Sie rüber nach Italien, nach Ligurien fahren, dann ist das nicht so sauber. Und ich denke, das ist die Krux. Die Albaner müssen in Infrastruktur investieren.
Matthias Beyer hat so leicht den Finger gehoben, wollte ich was sagen.
Ja, ich wollte noch mal was zu dem Thema Fachkräfte sagen. Ich kann das nur unterstützen, was eben gesagt wurde. Also ich habe auch viel mit jungen Leuten gesprochen, Leuten, die studieren, die Tourismusmanagement studieren, die überwiegend mir gesagt haben, wir machen das, weil wir gerne im Tourismus arbeiten wollen, aber sie haben den festen Plan, nach Deutschland oder gegebenenfalls nach Italien zu gehen. Das heißt, sie ziehen gar nicht mehr in Erwägung überhaupt, in Albanien tätig zu werden. Und sie haben im Prinzip drei Gründe genannt. Der eine wurde schon gesagt, dass die Bezahlung einfach zu schlecht ist. Das zweite ist, dass sie sagen, es sind keine dauerhaften Arbeitsplätze, das sind nur Saisonarbeitsplätze. Und das dritte ist, selbst wenn wir irgendwo eine Arbeit kriegen, insbesondere jetzt in den Strandregionen, finden wir keinen bezahlbaren Wohnraum. Das sind so drei Kernargumente, wo sie gesagt haben, das wollen wir nicht. Und da muss man natürlich, wenn jetzt auch gesagt wurde, die Politik guckt vor allem darauf, Arbeitsplätze zu schaffen. Wie können wir das schaffen? Und ich glaube, es gibt natürlich schon Lösungen. Also die Frage ist eben, warum stehen eigentlich die ganzen großen Hotels in Vlora, in anderen Orts im Winter eigentlich leer? Und das Klima ist trotzdem gut. Ich war im Dezember in Vlora bei 24 Grad, also extrem angenehm. Mag jetzt ein Zufall gewesen sein, aber es sind andere Temperaturen als jetzt in Berlin zu der Jahreszeit. Wie kann es eigentlich sein, dass die ganzen Hotels da leer stehen? Also wir müssen überlegen, wie können wir sozusagen aus einem Saisonprodukt irgendwie ein ganzjähriges Produkt machen, was dann auch die Chance eröffnen würde, den Leuten auch unbefristete Arbeitsplätze zu geben. Mhm. Und da finde ich, ist strategisch immer noch irgendwie, wird noch nicht sozusagen weit genug gedacht, dass man da sich auch mal über neue Zielgruppen Gedanken machen muss, über neue Konzepte Gedanken machen muss. Und anstatt immer nur sozusagen auf die Sommersaison zu schauen und den klassischen so eine Strandtouristen anzusprechen. Also,
dass die Berliner und Brandenburger in den Winterferien nicht alle sagen, ach, ich muss doch noch mal nach den Kanaren fahren, sondern es gibt dann auch andere Möglichkeiten, ja.
Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, worüber man sich Gedanken machen muss, über die Saisonalität. Die Fragen, okay, wie kommen wir denn zumindest in den Wintermonaten zu so einer Grundauslastung? Also man wird das große Haus nicht zu 100% gefüllt bekommen, aber zumindest 30-40% und auf die Art und Weise schone ich auch die Infrastruktur, halte so einen Grundbetrieb am Laufen. Gleichzeitig glaube ich, dass ein Teil der Lösung auch darin liegen kann, kleinere Einheiten zu bauen, die ich besser auch vielleicht im Familienbetrieb betreiben kann. Das sehen wir ja auch teilweise in den deutschen Regionen. Das funktioniert dann ganz anders, wenn eine Familie dahinter steht, die das Bauernhaus weiter betreibt, vielleicht nicht nur Landwirtschaft macht, sondern sich dann eben auch Gäste reinholt. Und das ist, das hatte ich auch vorhin angedeutet, das haben wir auch in Albanien gesehen. Man hat teilweise in halb verlassenen Dörfern mehrere Häuser zusammengeführt und hat daraus die behutsam restauriert und daraus Resorts gebaut. Und ich habe natürlich das einmalige Erlebnis, ich fühle mich tatsächlich in einer ganz anderen Welt, vielleicht auch in einer ganz anderen Zeit zurückversetzt. Und das läuft, ich will nicht sagen total saisonal unabhängig, aber es bietet jedenfalls eine gute Möglichkeit, die Saison zu strecken und eben auch Personal zu halten über eine längere Zeit.
Wir haben unser Gespräch begonnen mit der Faszination und wunderbaren Entdeckungen, die wir mit Albanien machen können. Und dann kamen so allmählich hereingetröpfelt immer mehr Probleme. Und ich würde sozusagen zum Schluss die Kurve wieder kriegen, wenn Sie vier jetzt mal überlegen. Jeder hat einen Tipp frei, wo er sagt, das sollten wir uns, das sollte ich mir, das sollten sich die Hörerinnen und Hörer unbedingt anschauen, und zwar nicht im Netz, sondern vielleicht vor Ort. Was wäre das? Volker Adams, fangen Sie an.
Ja, bevor mir das jemand wegnimmt. Ich habe so eine gewisse Sorge gehabt. Also mir hat Butrint ganz, ganz toll gefallen. Das sind Ausgrabungsstätten im Süden Albaniens, griechisch, römisch, mittelalterliches Mauerwerk, Gebäudeteile relativ gut erhalten und wunderbar unter Bäumen gelegen. Ich habe sowas noch nie gesehen, nicht in dem Umfeld, dass man auch bei sommerlichen Temperaturen zwischen diesen Ruinenfeldern wandern und wandeln kann und sich in, wie gesagt, verzaubern lassen kann, in eine ganz andere Welt zurücktransportieren lassen kann. Sehr nett ausgeschildert, recht sauber und herrliche Atmosphäre. Das, finde ich, ist ein ganz wundervolles Erlebnis gewesen, das ich wirklich jedem nur empfehlen kann.
Sagt Volker Adams, Leiter Politik und Auslandstourismus beim Deutschen Reiseverband. Matthias Bayer.
Ja, mein Tipp wäre, in die Berge zu gehen, und zwar in die Peaks auf der Balkanregion. Das ist sozusagen die Bergregion an der Grenze zu Kosovo und Montenegro, wo Sie auch sozusagen die Möglichkeit haben, grenzüberschreitend zu wandern, was ich sehr, sehr spannend finde. Sie können also ohne weiteres auch mal nach Kosovo oder nach Montenegro gehen und wieder zurück und haben eigentlich eine ja, quasi unberührte Natur. Sie haben dort Übernachtungsmöglichkeiten, lokales Essen, wunderbare Leute, die sie da aufnehmen, eine ganz große Gastfreundschaft. Es ist gut ausgeschildert, man kann sich da wunderbar bewegen. Also die Infrastruktur ist da. Also wer gerne wandert, wer gerne aktiv unterwegs ist und das nicht nur im Albanien, sondern auch mal ins Nachbarland möchte und mit einfachen Unterkünften, aber sehr authentischen Unterkünften zufrieden ist oder genau das sucht, dem würde ich empfehlen, mal in diese Region zu fahren.
Sagt Matthias Bayer, Geschäftsführer von Maskontur, Agentur für Nachhaltigkeit im Tourismus. Dolce Haidari.
Ach, ich habe so viele Wünsche. Ich kann mich eigentlich nicht festlegen. Aber für mich ist das, also ich weiß, dass egal wer als Nicht-Albaner Albanien besucht, dass er die ganzen Orte dort besichtigt. Für mich ist zum Beispiel, dass die Geschichte nochmal dort erforscht wird. Zum Beispiel Aspekte der Geschichte von der Antike zum Beispiel, wenn dort viel mehr erfahren wird, was in der Antike gewesen ist. Zum Beispiel Butrint hat da sehr viel zu bieten, oder Kruja zum Beispiel. Das ist die Festung des Nationalhelden Skender Beg zum Beispiel, also Geschichte und die Kulinarie, also das Essen dort zum Beispiel ist herrlich. Von der Gastfreundschaft haben wir ja gerade gesprochen. Das ist für mich auch sehr wichtig, dass man sehr viele Menschen kennenlernt, also die Kultur dort kennenlernt. Auch wiederum dann die Geschichte. Ich habe zum Beispiel Freunde gehabt, die sehr viele Orte besucht haben, die mit der Judenrettung zum Beispiel zu tun hat. Wir haben auch eine Schule, die hier den Namen eines Albaners trägt, Refik Veseli-Schule zum Beispiel. Und da sind viele Lehrer gewesen, die Albanien besucht haben. Und ja, der letzte Punkt, Gastronomie, also die Kulinarie. Die Albaner sind überall bekannt eigentlich. René Redzepis zum Beispiel mit dem Restaurant Noma, einer der bekanntesten Gastronomen und Köche. Und selbst in Berlin sind sehr viele Albaner, die fast 1000 Restaurants besitzen. Das Essen ist besonders köstlich und das empfehle ich fast allen Besuchern dort.
Sagt die Journalistin und Übersetzerin Yolza Haidari. Bleibt noch was übrig, Annette Kastan, für Sie?
Ja, da die Top-Destinationen und auch Aktivitäten jetzt schon benannt wurden, bleibt aber für mich noch ein Punkt, und den hätte ich auch als ersten genannt. Es gibt in Albanien einen Punkt an der Küste, wo man, wenn man sich zum Norden dreht, die Adria sehen kann, und wenn man sich zum Süden dreht, das Ionische Meer sehen kann. Die vorgelagerte Insel Korfu, die griechische Insel, nimmt man von der Stelle sozusagen als Teil einer Riesenbucht wahr, weil die so nah dran liegt, als wenn sie sozusagen zum Festland dazugehört. Dieser Punkt, das ist der Logara-Pass, Logara mit Doppel-L geschrieben. Da muss man einfach drüber fahren und da muss man oben, ganz oben anhalten. Man ist dann schon 1000 Meter hoch. Und hinter einem liegen die Berge, die nochmal 2000 Meter hoch oder halt sogar etwas höher, das Zenaurische Gebirge. Und die GIZ, bei der ich vorher gearbeitet habe, die haben zum Beispiel Wanderwege in diesem Gebirge gemacht, wo man oben laufen kann und unten dann tatsächlich ins Meer springen kann. Das ist genial. Allerdings auch ein kleiner Wermutstropfen. Es ist dort auch schon sehr viel gebaut worden. Aber die, die das nicht wissen, die ja so zu diesem Zeitpunkt kommen, die finden es immer noch ganz toll.
Sagt Annette Kasten von der Deutsch-Albanischen Wirtschaftsgesellschaft. Und ich frage mich jetzt, wenn jetzt unheimlich viele Instagram-Fotos gemacht werden von dieser Stelle. Also, Albanien ist eine Reise wert, hat im vergangenen Jahr die ZDF-Korrespondentin Britta Hilpert in ihrem Beitrag gesagt und gleich mit dem Blick auf den Boom hinzugefügt, fahren Sie bald hin. Wir werden also in den nächsten Jahren mal beobachten, wie sich das Land verändert, was bleibt und wie sich das Interesse beim deutschen Reisepublikum entwickelt. Und, liebe Hörerinnen und Hörer im Inforadio, was Sie ja jetzt nicht erleben, aber was wir jetzt erleben, ist, dass wir beieinander bleiben, miteinander sprechen und vielleicht auch ein Getränk zu uns nehmen. Das ist vielleicht auch mal für Sie der Anlass zu einer unserer Veranstaltungen beim Forum im RBB24 Inforadio zu kommen. Heute waren wir im Westin Grand und ich danke für die Aufmerksamkeit.
RBB24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.